Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Mein Name ist Stefan Müller. Ich habe einen kleinen Social-Media-Account auf Instagram, der heißt Tech-Aktien. Ich rede dort oder mache ein bisschen Content über Aktien, wie man sich denken kann, Kryptos, Finanzen. Und heute rede ich aber über das Auswandern und über Steuern. Ich selbst bin kein Steuerberater, bin auch kein Steuerfachmann und ich bin auch noch nicht mal ausgewandert. Ich beschäftige mich nur mit dem Thema seit knapp einem Jahr und mir überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht? Was hält mich hier? Gehe ich raus? Es ist nicht so, dass ich Deutschland hasse. Es ist auch nicht so, dass ich mein Zuhause hasse oder meine Wohnung. Es ist halt der Umstand, dass ich zu viel Geld hier verbrenne. Und zwar an diesem gierigen Staat. Ja, wir alle zahlen Steuern und ich denke, die meisten werden mir zustimmen, wenn man sagt, ein bisschen niedrige Steuern für die fleißigen Arbeiter wäre gerecht. Aber es kommt nicht. Ja. Jedes Jahr, auch dieses Jahr, haben die meisten Menschen in diesem Land, obwohl sie voll berufstätig sind, weniger netto vom Brutto. Ja. Gleich kriegen wir wahrscheinlich auch noch eine Präsentation. Ja, kein Problem. Ja, das ist live. Oh, ich guck so lange aufs Handy. Du. Ja, warte, ich habe das hier noch irgendwo in der Cloud. Ist das nicht so schlimm? Ja, guck mal. Hoffentlich wird das hinterher rausgeschnitten, du. Ja, das wird aufgezeichnet und kommt hinterher bei Börse Stuttgart YouTube. Kommt das dann als Video hoch. Wie die meisten vielleicht wissen, ist Deutschland Steuer- und Abgaben-Vize-Weltmeister. Vor uns ist nur noch Belgien. Ja, wenn man sich den europäischen Durchschnitt anguckt, haben wir eine Lohnsteuer- und Sozialabgaben, eine Belastung von knapp 47,9%. Belgien hat 52,1%, aber dafür hat der Belgier durchschnittlich viel mehr Vermögen als der durchschnittliche Deutsche. Wir sehen dagegen arm aus. Wenn man sich anschaut in Europa, wo es denn günstige Steuern gibt, ist dort Polen, sticht dort hervor mit 34,3% für die Lohnsteuer und Sozialabgaben. Dann noch England, 31,3% und die Schweiz mit 23,5%. Ja, viele andere sind auch ziemlich hoch. Und es ist so, dass schon vor 3 Jahren die EU-Kommission das deutsche Steuersystem kritisiert hat und es als leistungsfeindlich eingestuft hat. Das bedeutet, wenn die EU-Kommission schon sagt, so könnt ihr das nicht machen, dann sollte einem das zu Gedenken geben. Was ist in 3 Jahren passiert während der Ampelzeit? Nix. Steuern und Abgaben wurden erhöht. Auch dieses Jahr wieder. Noch eine CO2-Steuer obendrauf. Mit dem Deutschen kann man es ja machen. Weg mit dem Geld. Umverteilen. Wer zu viel Geld hat, ist gierig. Ein Geld verdirbt den Charakter. Ha? Wer zu viel Geld hat, ist wahrscheinlich raffgierig. Und da muss man, hast recht, ne? Stimmt mir zu. Ja? Man muss umverteilt werden, denn die da unten, die haben ja nichts. Ne? Sei mal nicht so. Ich lese vor. EU kritisiert deutsches Steuersystem als leistungsfeindlich. Insgesamt ist die Steuer- und Abgabenlast 2021 in Deutschland durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90% der Steuerzahler zu Beginn des vorigen Jahres spürbar gesunken. Doch das grundsätzliche Problem bleibt laut EU-Kommission bestehen. Gering- und Durchschnittsverdiener werden in Deutschland zu stark belastet. Also Durchschnittsverdiener, die Mitte. Das deutsche Steuersystem wirke leistungsfeindlich, da es sich für Geringverdiener oft gar nicht lohne, mehr zu arbeiten, weil netto wegen höherer Steuern kaum mehr übrig bleibe. Ja, das ist von der EU-Kommission. Ja, und es ist so, wenn du etwas verdienst, besteuern sie es. Wenn du etwas spendest, steuern sie es. Wenn du etwas sparst, besteuern sie es. Wenn du etwas investierst, besteuern sie es. Danke dir. Ich mache das Handy zur Seite. Oh, jetzt geht der hier nicht. Da, jetzt kommt er. Ja, nochmal zu den Social Media Accounts. Ich habe hier blauen Haken, weil es so viele Scammer gibt und Verbrecher. Das sind die Originalen. Und dann haben wir noch einen Podcast bei Hi Hello auf Spotify und so weiter. So. Ja, warte. Guckst du hier, Tech-Aktien auf Instagram, bisschen Eigenwerbung, Tech-Aktien 1, blauer Haken, das ist auf X und Spotify, Apple Podcast, YouTube, bei High Sell Low. So, jetzt lese ich weiter. Das deutsche Steuersystem wirke leistungsfeindlich, da es sich für Geringverdiener oft gar nicht lohne, mehr zu arbeiten, weil netto wegen höherer Steuern kaum etwas übrig bleibt. Ja, auf der linken Seite die Karte, 47,9. Wir sind Vize-Abgaben- und Steuerweltmeister, nur Belgien hat mehr. Bisschen günstiger England, Polen, Schweiz. Weiter. Wenn du etwas baust, besteuern sie es. Wenn du etwas verkaufst, besteuern sie es. Wenn du etwas fährst, besteuern sie es. Wenn du etwas isst, besteuern sie es. Wenn du es vererbst, besteuern sie es. Wenn du etwas verschenkst, besteuern sie es. Ja? Wenn man diese ganzen Steuern, die wir zahlen, auch versteckte Steuern und Abgaben addiert, sind das knapp 80%. Ja, 4/5 wird uns gestohlen. Hier rechts sieht man eine Nachricht, ZDF, An- und Abflüge werden signifikant teurer, ne? Weil man wieder mal die Abgaben erhöht. Ich habe das kommentiert, mit teuer kann Deutschland, Fliegen wird zum Luxus, Auto wird zum Luxus, Wohnen wird zum Luxus, Kinder werden zum Luxus, Altersvorsorge wird zum Luxus. Die linke Grafik ist vom Bund der Steuerzahler. Es ist ja geplant und steht auch im Koalitionsvertrag, dass der Mindestlohn angehoben werden soll auf 15 Euro. Und das bedeutet brutto 375 Euro mehr für den, ich nenne ihn mal Geringverdiener. Was bleibt netto über? 218 Euro. Das heißt, selbst den Ärmsten der Arm, den Geringverdiener, greift dieser gierige Staat in der Tasche und stiehlt ihm 42% seiner kleinen Mindestlohnerhöhung. Ja? Nun, was macht natürlich der Arbeitgeber? Der muss die Preise erhöhen. Erhöht er die Preise? Erhöht sich ja auch prozentuell die Umsatzsteuer. Hier kassiert der gierige Staat zum zweiten Mal ab. Am Linken kannst du das nicht erklären, der versteht das nicht. Der sagt, hoch, hoch damit. Aber in Wirklichkeit gewinnt weder der Arbeiter, noch der Arbeitgeber, noch Deutschland. Nur der gierige Staat gewinnt und kann dann das Geld leichter ins korrupte Ausland, zu den korruptesten Regierungen der Welt überweisen oder an zwielichtige NGOs. Rechte Grafik, 2025, meist weniger netto vom Brutto. Linke Seite Single kinderlos, rechte Seite Alleinverdiener. Und man sieht, dass fast jeder in diesem Jahr mehr Steuern zahlt. Ja, ganz wenige, wenn man Alleinverdiener ist mit zwei Kindern, die haben dann hier ja, bei 3.000 Euro 17 Euro mehr im Monat. Toll, das sind zwei Kinder. Das sind zwei Döner, kannst du kaufen. Aber es sind drei Leute. Das heißt, reicht nicht mal für einen Döner pro Person pro Monat. Das ist der Respekt, von dem die SPD gesprochen hat. Für den fleißigen Arbeiter. Weiter. 19, das ist Don Alfonso, ein Journalist von Welt auf X. Und unten sehen wir einen Kommentator. Unten, der Axel hat gesagt, unter Kohl war der Spitzensteuersatz lange 56%, bevor er auf 53% reduziert wurde. Warum 47% aufstiegsfeindlich sein soll, erschließt sich mir nicht. Darauf der Don. 1989 galt der Spitzensteuersatz ab 130.000 D-Mark mit vielen Möglichkeiten, die Steuern zu mindern. Und für 130.000 bekam man eine Wohnung in München. Heute bekommt man bei der Spitzensteuersatzgrenze von 68.000 rund 1/7 dieser Wohnung ohne Steuervorteil. Wie in der rechten Grafik gezeigt, musste man das 15-fache des Durchschnittseinkommens 1965 verdienen, um den Spitzensteuersatz zu zahlen. 2023, also schon vor zwei Jahren, war das 1,3-fach. Das bedeutet, ein normaler Akademiker oder Student oder Meister in einem Beruf, in einem Handwerksberuf, ist schon Spitzenverdiener. Alle sind reich. Und weil ihr reich seid, werdet ihr alle besteuert. Okay? Politiker sagen, die Millionäre, die Frau, die Quant, die Klattens, die BMW-Ärgen, die werden wir besteuern. Das ist doch unfair. Sollte keine Milliardäre geben. Aber wer wird besteuert? Immer, immer die Mittelschicht. Immer, wenn das heißt, es geht an die Superreichen. Was die Mittelschicht? Wow. Und der Deutsche glaubt es immer noch. Schauen wir jetzt, wie es für die Unternehmen läuft. Unternehmenssteuer. Woanders runter, in Deutschland rauf. Veränderungen der nominalen Steuersätze von Kapitalgesellschaften im Zeitraum zwischen 2008 und 2022. Da sieht man, dass also in diesen 14 Jahren in den USA diese Unternehmenssteuern 13,4% gesunken sind. Japan fast 10%, UK 9%, Frankreich 9%, Schweden 7,4%, Norwegen 6% und so weiter und so fort. Deutschland? Steuererhöhung. Damit die Deindustrialisierung weitergeht. Einfach hier abbauen, woanders neu aufbauen. Dann rechts nochmal was zur Einkommenssteuer. Die obersten 10% in Deutschland zahlen die Hälfte der Einkommenssteuer. Die oberen 25% zahlen 3/4. Die unteren 50% zahlen 6%. Noch höhere Steuern zu fordern, ist da reiner Populismus, unsinnig, unsozial, ungerecht und natürlich ökonomisch verkehrt. Dann Nachricht von diesem Jahr. Der Soli bleibt. Karlsruhe weist Beschwerde ab. Der Solidaritätszuschlag, Soli bleibt. Kleinanleger und Sparer sollen ihn noch weiterhin zahlen bei durchschnittlich nur 2,74 € am Tag Gewinn. Dividenden oder Zinsen. Der Staat behindert Wohlstand und Altersvorsorge. Das bedeutet, wenn Oma Erna ein paar tausend Euro auf ihrem Tagesgeldkonto hat, dann gönnt der Staat ihr nicht mal einen halben Döner am Tag. Wie soll man denn da vorsorgen? Wie soll das denn gehen? Sie haben gesagt, ey, der Soli, bleib du für die Ultrareichen. Okay? Für die Millionäre, für die sehr Gutverdiener. Nein. Jeder Kleinsparer, jeder Kleinaktionär, der zahlt ihn. Ja, und die FDP hat es ja auch nicht hinbekommen, das zu beseitigen. Dann wurde ja durch die Medien getragen, dass Überstunden steuerfrei werden sollen. Und dann schreibt die Roland Fink auf X, haha, stark, Schwarz-Rot macht nicht Überstunden steuerfrei, wie vom März versprochen, sondern Überstundenzuschläge. Also nur Leute, die für Überstunden vielleicht 10% Stundenlohn extra kriegen, profitieren, indem die 10% steuerfrei werden. Nicht der ganze Lohn für Überstunden. Meine Antwort dazu, Arbeiten und Fleiß wird auch zukünftig hart bestraft. Dann Diego Fasnacht schreibt, auch steht auch im Koalitionsvertrag, Selbstständige künftig obligatorisch in der Rentenversicherung. Im Sondierungspapier CDU, CSU, SPD findet sich folgender Satz. Wir werden alle neuen Selbstständigen, die keinen obligatorischen Alterungssicherungssystem zugeordnet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Damit wird noch einmal der Anreiz zur Selbstständigkeit reduziert und der Anreiz zur Auswanderung erhöht. Rette sich, wer kann. Bloß keine Freiheit dem Bürger geben. Ja? Wir wissen alle, das deutsche Rentensystem ist das größte Schneeballsystem der Welt. Eigentlich illegal. Seit 30 Jahren wird schon in der Schule unterrichtet, dass es nicht nachhaltig ist, weil zu wenige einzahlen, zu viele rausnehmen. Weiß jeder, es wird nicht verändert, weil jeder Politiker, der die Rente anfasst, hat nur drei Möglichkeiten. Er sagt, A, ihr zahlt mehr ein, B, ihr kriegt weniger Rente oder C, das Rentenalter wird hochgesetzt. Bei allen dreien verliert diese Partei damit Stimmen. Ein Thema, womit eine politische Partei nur verlieren kann. Niemand sagt, dich wähle ich, du nimmst mir Geld weg. Ja? Macht keiner. Und deshalb, das ist das Problem, warum unser Rentensystem nicht reformiert wird. Man lässt es einfach laufen, schustert hier ein bisschen, da ein bisschen. Klar könnte man sagen, ja, mach Aktienrente oder gib den Leuten mehr Freibeträge, lass sie privat vorsorgen. Aber der Staat ist zu gierig, zu gierig. Tagesspiegel schreibt, 1.300 Euro netto verdienen hochqualifizierte Fachkräfte im Durchschnitt. Im Ausland mehr als im Inland. Argonaut schreibt, jährlich verlassen rund 210.000 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft im Alter von 20 bis 40 Jahren das Land. 3/4 davon mit Hochschulabschluss. Tendenz steigen. Die Zahl der Rückkehrer nimmt dagegen immer weiter ab. Ja, wenn man jetzt alle insgesamt unabhängig vom Alter zählt, ist es 250.000 Deutsche, die Deutschland verlassen, durchschnittlich pro Jahr. Ein Zitat. Erwirtschaften gilt bei uns als gierig, verteilen als sozial. Das ist mal, um ein Modewort zu benutzen, wenig nachhaltig. Jeden Tag gibt es mehr Gründe, Deutschland zu verlassen, wenn du fleißig und erfolgreich bist, wird Auswandern zur finanziellen Vernunft. Es wird vernünftig. Und da mein Einkommen sich auch erhöht hat, habe ich ausgerechnet, dass ich pro Woche, in der ich in Deutschland steuerpflichtig bin, 1.000 Euro Steuern zahle durchschnittlich. 50.000 Euro. Für 50.000 Euro kriege ich in vielen Ländern eine komplett neue Wohnung. Ich schenke diesem gierigen Staat also pro Jahr eine Eigentumswohnung. In 10 Jahren sind das 10 Eigentumswohnungen. Ich könnte mir auch 10 kaufen und einer wohnen, 9 vermieten. Mache ich aber nicht. Das heißt, Untätigkeit wird bestraft, genau wie Arbeiten und Fleiß und Leistung bestraft wird. Und keiner sagt dir Danke. Die sagen noch, du hast genug. Dann gibt es nur Neid. Das obere Zitat übrigens ist von Dieter Nuhr. So, schauen wir uns an, wohin die meisten Deutschen ausgewandert sind im Jahr 2023. Keine Überraschung, die Schweiz, Österreich ganz oben, wegen der Sprache selbstverständlich und Schweiz natürlich aus vielen anderen Gründen. USA 3, Spanien, Frankreich, Türkei, Niederlande, Italien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Neuseeland, Finnland, Portugal, Kroatien und Brasilien auf 20. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie sieht es denn auf den Kontinenten aus? Wo sind die Deutschen 2023 ausgewandert? Ganz links sehen wir Afrika, da ist das, was ja auch ein sehr beliebtes Urlaubsland ist, Nummer eins. Südafrika, Ägypten, Marokko, Tunesien, Kenia. Kenia war ich selbst gerade 3 Monate, ich habe quasi überwintert, hat mir auch gut gefallen. Algerien, Namibia wurde ihm auch empfohlen, war mal deutsche Kolonie. Ghana, Uganda, Äthiopien. Dann in Südamerika, war ja schon eben im Gesamtranking auf Platz 20, ist hier Platz 1 Brasilien, Paraguay, Chile, Argentinien, Kolumbien, Peru, Bolivien, Ecuador, Uruguay und Venezuela. Ja, wer will da schon hin? So, sozialistisch, wer will da hin? Kannst auch hier bleiben, nicht? So, dann, kleiner Spaß. So, Asien, auch keine große Überraschung. Nummer 1, vor allen Dingen hier Arabische Emirate, kennt man, Dubai. Ich selbst war in Dubai vor 1,5 Jahren. Ich sage immer, Dubai ist 3S, sauber, sonnig, sicher. Klar, ich will jetzt keine Werbung fürs Auswandern machen, auch nicht für Dubai, aber mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen, die Dubai schlecht reden, nie in Dubai waren. So, dann Nummer 2 Thailand, ist ja auch sehr als Urlaubsland auch sehr beliebt. 3 China, Irak, Japan, Indien, Singapur, Vietnam, Philippinen, Indonesien. Genau. Dann gibt es verschiedene Modelle zum Auswandern, ja? Man kann unterscheiden zwischen dem Digital Nomad und dem Expat. Der Digital Nomad, wie der Name schon sagt, ist meist jemand, der bequem von überall aus arbeiten kann, also ortsunabhängig ist, weil er vielleicht einen Remote-Job hat, Online-Job, am Handy und am Notebook. Ja, sogenannte Influencer. Ja, ich weiß, ist ein Schimpfwort. Ich glaube, meine Mutter erzählt immer noch, dass ich Lehrer geworden bin. Ja, oder du bist Programmierer, ja. Vielleicht geht auch sowas wie Berater, Consultant, ja. Ich war mal im Urlaub in Portugal und da war ein Airbnb, ziemlich große Gemeinschaftsküche gab's dort und da war zum Beispiel ein Ukrainer, der ist geflohen aus der Ukraine, hat für ein norwegisches Unternehmen gearbeitet, entwickelt, programmiert und sich mit seiner Frau eben in Portugal niedergelassen, ja. Die Definition ist eine Person, die ortsunabhängig arbeitet, meist online, Freelancer, IT-Spezialist, Content Creator und häufig zwischen verschiedenen Ländern reist. Der Lebensstil, mobil, oft ohne festen Wohnsitz, bleibt typischerweise nur wenige Monate pro Land, zum Beispiel 3 bis 6 Monate. Arbeit, remote, meist selbstständig oder für internationale Unternehmen, unabhängig vom Aufenthaltsland. Visa, nutzt oft Digital Nomad Visa, zum Beispiel Portugal, Spanien oder visafreie Aufenthalte, max 90 Tage im Schengen-Raum. Beispiel, ein deutscher Webdesigner, der 3 Monate in Thailand, 3 Monate in Bali und 3 Monate in Mexiko lebt und von dort aus für Kunden weltweit arbeitet. Fokus, Flexibilität, Reisen, Erlebnisse, oft ohne feste Bindung an ein Land. Der Expert ist da etwas gesetzter. Man könnte vielleicht meinen, das erste Lebensweltmodell Digital Nomad ist mehr was für Singles, für Leute, die keine Kinder haben oder die Kinder schon erwachsen sind, für Leute, die viel reisen möchten, viel erleben möchten. Und der Expert ist da etwas anders. Eine Person, die für längere Zeit, oft Jahre oder dauerhaft, was dann eben das typische Auswandern wäre, in einem anderen Land lebt. Meist aus beruflichen Gründen oder persönlichen Gründen. Lebensstil sesshafter, mit festem Wohnsitz im Gastland, oft mit Familie oder dauerhafter Integration, zum Beispiel Haus und Schule für Kinder. Arbeitet häufig vor Ort für ein lokales Unternehmen, eine internationale Firma oder als Entsandter, zum Beispiel Manager in einer Auslandsniederlassung. Benötigt Arbeitsvisa, Aufenthaltsgenehmigung oder Investorenvisa. Beispiel, ein deutscher Ingenieur, der für 5 Jahre nach Kanada zieht, um für ein lokales Unternehmen zu arbeiten und sich dort niederlässt. Fokus langfristige Integration, berufliche oder persönliche Stabilität im Gastland. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, als jemand, der auswandern möchte, der die Entscheidung getroffen hat und die sich vielleicht auch viele hier stellen, ist, wohin auswandern? Was ist am besten? Was machen andere? Die Frage ist aber eine persönliche, individuelle Frage, die auch eine persönliche, individuelle Antwort verlangt, weil Menschen nicht gleich sind. Ja? Wir sehen nicht gleich aus, einige sind jünger, andere sind älter, einige müssen oder wollen mit Familie auswandern, mit Kindern. Und deshalb kann es, oder wie es auch mit dem Vermögen ist, mit Investieren, gibt es keine Lösung für alle. Ja? Hier ist ein Ranking der sogenannten Expats, also die sich niedergelassen haben, dauerhaft für Jahre. Eine aktuelle Umfrage aus dem Jahr 24. Vom Start im Ausland und der Eingewöhnung in die Arbeitswelt bis hin zu Finanzen und Lebensqualität finden Sie mit der Expert-Insider-Umfrage 24 heraus, wo Expert gerne oder hassen zu leben. Das ist natürlich höchst subjektiv, aber diese Rankings werden nach vielen Gesichtspunkten gemacht. Lebensqualität, Sicherheit, auch Steuern, wie leicht, wie digitalisiert das Land ist, wie willkommen sich diese Befragten fühlen, wie einfach man es ausländischen Arbeitskräften macht, wie attraktiv das Land ist. Und seit vielen Jahren ist Panama ganz oben dabei. Ich war letztes Jahr in Panama und habe es mir angeguckt. Dann Mexiko, Indonesien, Spanien, Kolumbien. Kolumbien war ich auch letztes Jahr, hat mir auch gut gefallen. Thailand, Brasilien, Vietnam, Philippinen und natürlich Dubai, also Vereinigte Arabische Emirate. Jetzt gucken wir uns mal die letzten an von diesen 53 Ländern. England, Irland, Malta, Italien, Norwegen, Kanada, Deutschland auf dem viertletzten Platz. Finnland, Türkei, Kuwait. Ja. So, wichtig ist, weil es ja um Steuern geht und man nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein möchte, man flieht dem Finanzamt, ist die 183-Tage-Regel. Sie ist ein steuerliches Prinzip, das in vielen Ländern, inklusive Deutschland, verwendet wird, um die steuerliche Ansässigkeit einer Person zu bestimmen. Kurz gesagt, wenn eine Person mehr als ein halbes Jahr, also in diesem Fall 183 Tage, in einem Land verbringt, gilt sie dort oft als steuerlich ansässig und unterliegt der Einkommensteuerpflicht auf ihr weltweites Einkommen. Anwendung: Die Tage müssen nicht zusammenhängend sein. Alle Aufenthalte im Land werden addiert. In Deutschland zählt ein Tag, wenn man auch nur ein Teil davon im Land ist. Ziel: Vermeidung von Doppelbesteuerung und Klärung, welches Land Steuern erheben darf. Viele Länder haben Doppelbesteuerungsabkommen, um Konflikte zu lösen. Ja, das wäre zum Beispiel für den Digital Nomad, der immer nur ein paar Monate oder maximal ein halbes Jahr in einem Land ist, dass er quasi, das Ziel ist, dass er quasi nirgendwo steuerpflichtig ist, weil er auch nirgendwo wirklich zu Hause ist. Das heißt, sein online generiertes Einkommen ist brutto gleich netto. Und wenn er Aktien irgendwo tradet, zahlt er auch keine Gewinne, keine Kapitalgewinne. Auch nicht auf Dividenden und Zinsen. Alles ist seins. Dieses Modell wird oft von Staatenlos, ist sehr bekannt, das ist Christoph Heuermann, beworben oder auch vorgestellt in seiner Beratung. Perpetual Traveler, das sind eben ewig Reisende, digitale Nomaden, nutzen die Regel, um unter 183 Tage in jedem Land zu bleiben, um steuerlässige Ansässigkeit zu vermeiden. Natürlich ist das nicht für jeden geeignet, ja, wer nicht dauerhaft aus dem Koffer leben möchte, sondern sich niederlassen möchte, richtig auswandern, vielleicht sogar Haus mieten oder Wohnung kaufen. Aber es ist etwas, was besonders, ich denke, junge Menschen anwenden. Auf meinen Reisen, da ich ja ein sogenannter Influencer bin mit 150.000 Abonnenten, auf Instagram habe ich eben auch in den Ländern, in denen ich war, wenn ich gepostet habe, guck, ich bin jetzt hier, so ein paar Urlaubsfotos, ja, kommen immer gut an für ein paar schnelle Likes, dass dann eben darunter kommentiert wurde, ich bin auch gerade hier oder ich bin ausgewandert, lass treffen. Und so habe ich dann unter meinen Abonnenten eben Leute getroffen, Menschen, die schon viel weiter sind, schon lange getan haben. Ja. In Panama habe ich jemanden getroffen, der war mit 21 bereits ausgewandert und lebte dort 3 Jahre, hat auch dauerhaften Aufenthaltsstatus und sowas ähnliches wie so einen Ausweis bekommen. Ja. Und er hat mir dann Tipps gegeben. In Brasilien habe ich 2 getroffen, ja, in Kenia auch. In Thailand habe ich jemanden getroffen, der ein sogenanntes Golden Visa hat. Zahlt mal einmalig umgerechnet, damals waren es 60.000 Euro. Und kann 15 Jahre dort steuerfrei komplett leben. Das macht dann knapp 380 Euro pro Monat. Ich habe gesagt, ich zahle knapp einen Taui pro Woche. Das heißt, würde ich das machen, würde ich 4.700 sparen, plus noch alle Gewinne vom Trading, die ich mit hochriskanten Optionsscheinen mache. Wenn sie gut gehen. Geht nicht jeder gut. Risiko. So, zum Beispiel, ja, dieser junge Mann, ich würde sagen, er war so Ende 20, hatte das Ding. Und sein Vater hat das Ding auch schon. Und er hat auch andere Deutsche getroffen. Und er sagt, er kennt keinen, der das je bereut hat, sich dieses Visa zu holen. War ich etwas, wie soll ich sagen, beeindruckt. Ja. Wieder was gelernt, ja. Einfach so durch Rumreisen überwintern woanders. So, hier haben wir noch ein Beispiel. Ein Deutscher verbringt 100 Tage in Thailand, 80 Tage in Portugal und 60 in Deutschland. Er ist nirgendwo steuerlich ansässig, da er die 183-Tage-Grenze nicht überschreitet. Deutschland könnte jedoch Steuern erheben, wenn er dort einen Wohnsitz oder einen Lebensmittelpunkt hat. Ja, auch viele Celebrities, Promis dachten, ich sag einfach, ich wohne in Monaco und assel weiter in Deutschland ab und zahle keine Steuern. Ja, das hat öfters mal nicht geklappt. Aber wenn man Deutschland verlässt, viele sagen, sie sind hier verwurzelt, Eltern, Familie, Freunde, das heißt nicht, dass man nie wiederkommt. Du kannst also einige Monate pro Jahr in Deutschland leben, ja, bei Freunden, bei Eltern, oder du mietest dir was, deine Beziehung pflegen, ne, deine Kontakte pflegen, deine Freundschaften pflegen. Und das heißt nicht, wenn du auswanderst, dass du ihn nie wieder siehst oder man sich entfremdet. Ja. Also man hat dort Möglichkeiten. Es ist wichtig, das hat mir der junge Mann in Panama erzählt, der Abonnent, dass man wirklich sehr akribisch selbst dokumentiert, wo man zu welcher Zeit ist. Denn in Deutschland hat man die Beweispflicht. Das heißt, du bist nicht unschuldig, bist bewiesen, sondern das Finanzamt sagt, du warst ein halbes Jahr in Deutschland. Du zahlst jetzt von den letzten 5, 6, 7 Jahren zahlst du Steuern. So, dann kannst du sagen, war ich nicht. Dann sagen sie, doch, warst du. Es sei denn, du kannst es beweisen. Und der junge Mann Panama, so wie er etwas in Panama kauft, macht ein Foto davon. Die Buchung von Kreditkarten speichert er ab in der Cloud. Tickets, Flugtickets, speichern. Wann du Miete zahlst, speichern. Natürlich willst du keine Akten, kannst du natürlich auch Akten anlegen, aber wenn du rumreist, nervt das. Das speicherst du alles in der Cloud, im Cloud-Speicher. Ihr wisst hier, Google Drive, wie heißt das, Apple Cloud und so weiter. Gibt auch genug kostenlose. Um dann wirklich in jedem Monat zu zeigen, ich war da, ich war da. Die kommen und sagen, wo warst du denn vor 4 Jahren im Juni? Ja, beweis das doch mal. Wie sollst du das beweisen? Du kannst es nur beweisen, wenn du von Anfang an dem Finanzamt für diesen einen Fall, und die können ja bis zu 10 Jahre zurückgehen. Frag mich mal, wo ich vor 10 Jahren in diesem und jeder Woche war. Ja, weiß ich doch nicht. Hab ich nicht dokumentiert. Da müsste ich aber ganz schön lange gucken. Und viele Leute anscheinend wandern aus und denken, das klappt. Es hat bei dem und dem auch geklappt. Und wenn dann das Finanzamt nachfragt, dann sieht es schlecht aus. Und wir erinnern uns an Uli Hoeneß. Selbst wenn du sehr prominent bist, ein Multimillionär, sogar so gut vernetzt in die Landesregierung deines Bundeslandes, wo sich da der Stäuber sonst wer Balanz hinsetzt und sagt, ja, der Uli ist ein guter Junge. Ja? Selbst der musste in den Bau. Ja? Und dann verfuscht dir ein ganzes Leben. Wenn du klagen willst, ja, viel Spaß. Deutsche Gerichte sind überlastet. Ich habe gehört, in Berlin musst du 3 Jahre warten, bis du Scheidungstermin im Gericht bekommst. 3 Jahre. So effektiv ist Deutschland, denken die Ausländer. Wir wissen das besser. Ja? Effektiv. Und bring dich nicht in diese... Und jetzt stell dir mal vor, das zieht sich 3 Jahre hin. Das heißt, du hast 1000 Tage und Nächte, hast du immer die Pistole an der Schläfe und denkst, die verfuschen dir dein Leben. Willst du das? Nein. Also musst du mitdenken und das dokumentieren und den sagen und den beweisen, dass du niemals in den letzten 10 Jahren ein verdammter Steuerhinterzieher warst. Okay? Diesen Tipp hat er mir gegeben. Und ja, den gebe ich euch. Ja. So, was haben wir noch? Einschränkung. Manche Länder haben strengere Kriterien, zum Beispiel Lebensmittelpunkt Familie. In Deutschland kann die Wegzugsbesteuerung greifen, wenn man auswandert, unabhängig von der 183-Tage-Regelung. Ja, für Privatpersonen, und ich sag mal, wenn du Angestellter bist, wahrscheinlich nicht, aber wenn du eine Firma hast, selbstständig bist, dann wird es sehr kompliziert. Ich weise deshalb nochmal darauf hin, bevor du auswanderst oder dich nur ein bisschen googelst und dir irgendwelche Videos anguckst, dass du mit einem Steuerberater redest, der darauf spezialisiert ist. Ja, der wirklich Deutsche berät, die vielleicht ihr Unternehmen ins Ausland schaffen wollen oder hier schließen wollen, um dich rechtlich abzusichern, dass es Geld, denke ich, das gut investiert ist und dir sehr, sehr viel Ärger ersparen kann. Ja? Und es gibt ja viele Coaches, die dann sagen, ja, komm, ich habe schon so viele beraten, das geht gut. Aber wenn dann 5 Jahre später trotzdem das Finanzamt anklopft und sagt, wir kriegen Geld von dir, ziemlich viel. Da hilft dir dein Coach auch nicht mehr weiter. So, was haben wir noch? Ich habe mal geguckt, weil das ja hier eine Investmesse ist, und ich denke, die meisten sind hier auch Anleger und Aktionäre oder vielleicht sogar Trader. Welche Länder, das ist auf der linken Seite, wo das Börse Stuttgart-Logo ist, welche Länder keine Kapitalgewinne erheben ja, wo du zum Beispiel sagst, ich lebe von Trading oder ich habe ein dickes Depot und lebe von der Substanz. Das ist Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Costa Rica, Bahamas, Monaco, Singapur, Belgien, Neuseeland, Malta, Bermuda, Katar und Panama. Ja, die Liste ist nicht vollständig. Ja, da können noch ein paar dazukommen. Also keine Garantie auf Vollständigkeit. Dann, weil ja auch immer mehr Bitcoin und Krypto in den Fokus kommt. Ja, ich selbst bin auch Bitcoiner und ich werde das wahrscheinlich halten bis zur Rente. Ja, Bitcoin-Rente statt Pfandflaschen-Rente. Ja, Aktien habe ich natürlich auch, die ich sehr lange halten möchte. Aber da stellt sich die Frage, welche Länder keine Steuern auf Kryptogewinne erheben. Und da ist auch die Schweiz wieder dabei. Vereinigte Arabische Emirate, Bahamas, Cayman Islands, Monaco, Singapur, Bermuda, Katar, Türkei, Malaysia, Portugal, El Salvador, Puerto Rico, Georgien und nach einem Jahr Haltezeit sogar Deutschland. Ja, Deutschland gönnt uns ein Steuerprivileg. Warum sollte man das nicht nutzen? Selbst für die, die nicht auswandern können oder kann man sich das überlegen. Übrigens bei Schweiz möchte ich noch dazu sagen, dass Dividenden nicht steuerfrei sind. Da gilt dann, glaube ich, der persönliche Steuersatz. Ja, das ist natürlich auch sehr beliebt, ist eine Dividendenstrategie, dass man dann von Dividenden lebt. Auch da muss man genau nochmal aufpassen. Ja. So, hier haben wir Länder mit dem sogenannten territorialen Steuersystem. Das ist sehr interessant, weil diese Länder nur Einkommensteuer erheben auf Einkommen, was in diesem Land generiert wurde. Wenn du aber woanders vielleicht was vermietest, oder deine Auftraggeber sonst wo sitzen, ja, du bist Programmierer oder ich bin jetzt Influencer, mache ein paar Memes und alle Deutschen gucken das nur und ich habe deutsche Partner und fürs deutsche Publikum, da muss ich dort keine Steuern zahlen. Anders ist, wenn ich vor Ort dort einen Laden aufmache, ja, ja, einen Döner verkaufe oder so, ja, dann muss ich dort das versteuern. Das wären territoriales Steuersystem, Costa Rica, Singapur, Malaysia, Panama, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Thailand, Philippinen, Uruguay, Georgien, Mauritius, Südafrika, Belize, Seychellen. Ja, Malaysia kriegt man für 500 Euro, kriegt man ein schönes Apartment, voll möbliert, mit Rooftop-Pool, riesengroß, mit Gym, zahlt keine Steuern. Malaysia spricht Englisch, ich denke, die meisten sprechen ja auch Englisch, hat ja jeder in der Schule wahrscheinlich gehabt, zum Beispiel, ja. Dann USA war ja bei der Gesamtliste der Deutschen, die ausgewandert sind, auf Platz 3. Und hier ist dargestellt die sogenannte Tax, Total Tax Burden. Das heißt, man hat hier zusammen addiert Property Tax, also Immobilien, sowas wahrscheinlich wie Grundsteuer, Income, also der Einkommensteuer und Sales Tax. Ich nehme an, das ist so wie bei uns die Umsatzsteuer. Und das aber ins Verhältnis gesetzt zum Einkommen. Weil es ja klar, wie in Deutschland auch, gibt es einkommensstarke und schwache Regionen. Und nun schauen wir uns an, welche dieser Staaten steuerfreundlich sind. Ja. Das sind die dunkelblauen hier. Das ist zum Beispiel Texas, Arizona, Florida, Alaska, Wyoming, North und South Dakota, Tennessee zum Beispiel. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass bei einigen Staaten ein kleiner weißer Stern ist. Hier zum Beispiel in Nevada, Las Vegas. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Außer Tripper, den Scheiß hast du ein Leben lang. So, dann Washington State, Wyoming, South Dakota, Texas, Alaska, Florida, Tennessee. Das heißt, das sind 4, 5, 6, 7, 8 Staaten ohne Einkommensteuer. Ja. Ich habe auch heute mit einigen Abonnenten geredet, weil ich da hinten in der Blogger-Lounge hänge, da in der großen Halle. Ja, und da waren auch einige dabei, die sich vorstellen können, in die USA auszuwandern. Genau. So, nur nochmal zusammenfassen. Natürlich, wenn du dir ein Land aussuchst, kannst du natürlich nicht nur nach der Besteuerung gehen. Ja? Wenn du da rumsitzt und sagst, hast ein bisschen mehr Geld oder hast viel mehr Geld, aber du kannst dein Leben nicht genießen. Es kommt darauf an, wenn du fragst, wohin auswandern, was für Arten du von Einkommen du hast und wie dieses Einkommen solltest du dich dann niederlassen, also wie ein Expat und nicht rumreisen und von der 183-Tage-Regel profitieren, ist die Frage, wie du Einkommen generierst. Wovon willst du leben und wie wird das in diesem jeweiligen Staat besteuert? Bist du ein Unternehmer? Bist du Angestellter? Bist du Vermieter? Bist du Trader? Ja, das war mit der Kapitalertragssteuer, was ich sagte, die Staaten ohne. Oder Kryptos. Ja, kann ja auch sein, dass du wie ich einfach Bitcoin kaufst, sagst, nice, ich habe ein paar Und die halte ich, bis ich in Rente gehe. Und so Gott will, ist dann jeder Krypton über 1 Million wert, jeder Bitcoin meine ich. Und dann lebe ich davon und verkaufe nach und nach. Dann willst du vielleicht keine Steuern darauf zahlen. Ja? Dividenden, wie ich sagte. Es gibt Länder wie Schweiz, das sind Kapitalgewinne, zwar steuerfrei, aber Dividenden nicht. Hast du dein ganzes Leben Dividendendepot aufgebaut, ja? Und sagst, gibt's ja auch online einige Influencer, die sagen, die haben von 365 Tagen 280 Auszahlungstage oder 250. Oder die sagen, das Ziel ist, jeden Monat oder durchschnittlich pro Monat 2.000 Euro zu kriegen. Willst du vielleicht davon nicht noch extra Steuern zahlen? Dann Rente, ja? Gibt ja auch genug Rentner, die dann auswandern, ja? Und das Doppelbesteuerungsabkommen beachten, ja? Dann ist die Frage natürlich, ob du allein reist oder mit Familie, ja? Was will dein Partner oder Partnerin? Dann hast du Kinder. Das ist die Frage, gibt es dort eine Schule? Oder wie ist das Schulsystem? Natürlich auch, in vielen Staaten willst du dein Kind auf keinen Fall auf die öffentliche Schule schicken, weil die ist ja noch schlechter als bei uns. Ja? Du willst sie auf eine Privatschule und das kostet Schulgeld. Und das kann sehr ins Geld gehen. Das heißt, wenn du da auch noch mehrere Kinder hast, ja, gibt ja Leute, die haben 3, 4 Kinder, dann geht das ins Geld und das ist zur Berücksichtigung. Ja? Auch Betreuung. Schweiz schön und gut, Nummer 1. Aber die Schweiz ist kinderfeindlich. Die Schweiz ist so kinderfeindlich, dass nicht mal die Gutverdiener es sich leisten können, ihre Kinder 5 Tage die Woche, was in Deutschland normal ist, in den Kindergarten zu bringen. Ist so teuer. Oder ist für Tagesmutter oder was das ist. Das heißt, selbst wenn du in der Schweiz mehr verdienst, wenn das dann für Kinderbetreuung draufgeht, naja, dann rechnet sich's vielleicht erst, wenn die Kinder in der Schule sind. Zu beachten. Ja? Ich will die Schweiz nicht schlecht reden, bitte nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist für Familien natürlich zu beachten. Dann die Sprache. Willst du eine neue Sprache lernen? Bist du überhaupt gut in Sprachen lernen? Und gerade wenn du Business machst in dem Land, solltest du die Sprache lernen, denn du musst ja die Gesetzestexte verstehen. Du musst auch wissen, wenn das Finanzamt dich dort anschreibt. Du wirst sonst über den Tisch gezogen. Jeder merkt, dieser Ausländer, der hat gar keine Ahnung. Und wenn du dann irgendwelchen Anwälten oder so vertraust, verstehst nichts, bekommst vielleicht Probleme. Natürlich sagte, die meisten von uns sprechen wahrscheinlich Englisch. Es gibt viele Länder, da ist Englisch auch die Muttersprache oder die zweite Amtssprache. Vielleicht, wenn du keine neue Sprache lernen möchtest, besonders keine asiatische, ja, suchst du dir ein englischsprachiges Land aus. Ja? Weil Englisch ja wie Deutsch eine romanische Sprache ist, im Sprachenbaum verwandt. Ja, dann Heimweh. Ich habe es erlebt bei einem Kollegen, der wollte auswandern und der hat dann erst nach 3, 4 Monaten gemerkt, wie sehr er Deutschland vermisst und was er an Deutschland gut findet. Ist ja nicht alles schlecht. Ich bin ja auch ein bisschen rumgereist und viele von euch wahrscheinlich auch. Dann kriegt man schon mit, was in Deutschland besser ist. Ja? Was hier besser funktioniert als woanders und vielleicht auch als in vielen anderen Ländern. Ja? Das kriegen eben Leute erst mit, wenn sie vielleicht 3 bis 6 Monate weg waren. Ja, wenn du natürlich schon im Ausland gearbeitet hast längere Zeit oder Auslandssemester gemacht hast, dann weißt du das bereits. Aber wenn du das nicht hast, solltest du vielleicht erst feststellen, ob dich das Heimweh nicht umbringt. Und du dann, nachdem du hier alles verkauft hast, Wohnung abgegeben hast, ja. Das Problem ist auch in Deutschland. Schau, ich habe eine sehr günstige Wohnung. Die Leute haben mich vor Jahren gefragt, Stefan, warum bist du noch hier? Warum bist du noch hier, wenn du dauernd rummeckerst, der gierige Staat nimmt dich aus? Ja, warum bist du denn nicht konsequent und wanderst endlich aus? Warum meckerst du nun wie so ein deutscher Stammtisch? Haut auf den Tisch, ey, kann ja wohl nicht sein. Dann gehen alle nach Hause und sagen, ja, hast recht. Aber es ändert sich ja nichts. Wo ist die Konsequenz? Also musste ich mir die Frage stellen, warum bin ich so inkonsequent? Warum bin ich nicht schon lange weg? Und ich kam zu der Erkenntnis, wegen meiner Wohnung. Ich habe eine so schöne und günstige Wohnung, sowas gibt es nicht mehr. Und wenn ich die verlasse, kriege ich die nie wieder. Ich zahle jetzt, kommt es 300 Euro kalt, 400 Euro warm, mit großem Garten, Terrasse, Gärtnern und Keller. Und das ist kein Privatvermieter, der mich mag oder ich kenne oder mein Onkel. Das ist sogar eine Private Equity Group, der es gehört. Aber diese Menschen kennen den gemeinen Brandenburger. Ich wohne in Potsdam. Die sagen, wenn wir die Miete erhöhen, kommt der gemeine Brandenburger sofort mit Anwalt und sagt, was fällt dir ein? 5 Euro Miete erhöhen, bist du verrückt oder was? Da gehen wir vor Gericht. Und wie ich sagte, da wartest du erstmal 2, 3 Jahre auf Gerichtsprozess. Und wer will wegen so einer kleinen Mieterhöhung da jahrelang irgendwie Anwälte bezahlen? Macht keinen Sinn. Also, was macht der Vermieter? Er wartet, bis jemand auszieht oder verstirbt oder alte Leute gehen ins Heim, saniert die Wohnung und vermietet sie für einen dreifachen Preis. Kein Problem, oder? Leerstand in Berlin und Potsdam unter 1%. In anderen Großstädten wahrscheinlich auch in Deutschland. Also findest du Vermieter. Mein Vermieter hat gesagt, der inseriert gar keine Wohnung. Wenn er inseriert, kriegt er sofort 500 Anfragen. Er braucht aber nur 3 Leute einladen. Und alle 3 nehmen die sowieso. Ihr müsst ja 497 absagen. Also wird gar nicht erst inseriert. Einfach, das hat mir meine Vermieterin oder die Verwalterin, die damals, ja, die mich damals da rumgeführt hat, irgendwo hat gesagt, ich nehme einfach die 3 Namen, die bei mir auf dem Tisch liegen. Die sagen eh alle ja, weil, was wollen sie machen? Unter der Brücke schlafen? Es gibt keine Wohnung. Staat baut nicht, bauen ist teuer. So, das heißt, die Deutschen haben das Locked-In-Syndrom und ich auch. Das bedeutet, es würde sich nicht mal, hätte ich einen normalen Job zu lohnen, für mich lohnen, umzuziehen, wenn ich einen Taui mehr kriege, da bleibt ja eh nur die Hälfte übrig, aber ich zahle schon wieder einen Taui mehr für eine vergleichbare Wohnung, also mache ich 400 miese. Also bleibe ich schön in Potsdam-Babelsberg wohnen. So, jetzt stelle ich mir vor, ich wandere aus, werde diese schöne, billige Wohnung los, wo in 17 Jahren, wirklich 17 Jahren, nicht eine einzige Mietverhöhung kam. Und jetzt muss ich zurück oder will zurück nach Deutschland, dann würde ich für diese Wohnung keine 400 zahlen, sondern 1.000 Euro. Und wenn ich sage, das sind 600 Euro Unterschied pro Monat, sind das 7.200. Sagen wir, ich lebe noch 30 Jahre dann, dann sind das fast 250.000. Nur weil ich die Wohnung aufgebe. Das heißt, ich bin in Deutschland geblieben, zahle so viel Steuern wegen einer Wohnung, rechnet sich gar nicht. Das heißt, wenn ich mir einfach mal die Grundrechenarten durchgehe, habe ich für mich gemerkt, es rechnet sich nicht. Ich würde ja gerne wohnen bleiben, aber das kostet mich ein Taui extra pro Woche. Ich sitze gerne in meinem Garten und sonne mich, aber die Sonne scheint auch überall sonst auf der Welt. Ja? Auch in Kenia am Pool, am beheizten Pool. So, und nun kann man sich natürlich auch selbst die Frage stellen, warum bin ich noch nicht weg? Was hält mich hier? Was hält mich hier? Was werde ich vermissen und aufgeben? Und das ist auch wieder eine persönliche, individuelle Frage und Antwort. So, dann, das Heimweh habe ich gesagt. Und Länder testen heißt, dass du vielleicht, bevor du dich da wirklich engagierst, Immos kaufst, wirklich 3 bis 6 Monate gelebt hast, dich vielleicht auch vernetzt hast, vielleicht andere Deutsche getroffen hast. Gibt es da auch einige Organisationen und Meetings, wo du Leute findest, die schon lange dort leben, vielleicht nur ein paar Tricks lernst und die dir auch nichts verkaufen, weißt du? Und die YouTuber, das ist immer alles ganz toll, das Land ganz toll und hier ganz toll und ich habe so ein tolles Leben. Aber keiner sagt dir, das geht so nicht, das geht so nicht, ich würde das nicht nochmal so machen oder das nicht. Aber ich habe festgestellt vor Ort, diese Leute, die verkaufen dir nichts, sind keine Selbstdarsteller, die erzählen dir, wie es ist. Ja, dann, natürlich werden wir alle krank, alt und krank, ja, hoffentlich alt, hoffentlich nicht so krank. Aber wenn, wie wir auch bei unseren Eltern sehen, man wird gebrechlich. Also brauchst du irgendwann als 24-Jähriger, 20-Jähriger vielleicht nicht eine medizinische Versorgung, die auch die Qualität hat. In vielen Ländern, man glaubt es nicht, ist die wirklich sehr gut. Ich war beim Zahnarzt in Thailand. Ich habe ein Viertel bezahlt, was ich in Deutschland zahle. Ich kenne die Rechnung hier in Deutschland, weil ich privatversichert bin, sowieso alles erstmal selbst zahle. Ich war in Kenia beim Zahnarzt. Da habe ich ein Siebtel bezahlt. Ein Siebtel. Der Zahnarzt hat in Wien studiert. Ich habe Australier in Bangkok zufällig getroffen. Bisschen Smalltalk. Ihr sagt ja, die Australier fliegen alle nach Thailand und lassen sich die Zähne machen. Also es gibt durchaus private Krankenhäuser, wo man eine Versorgung haben kann. Es ist aber zu berücksichtigen, entweder wenn du sowieso kränklich bist oder wenn du schon älter bist. Ich sag mal im Rentenalter. Ja. Und die Kosten natürlich. Ja. Es gibt internationale Versicherungen, die sind meist viel günstiger als unsere Deutschen, ja. Wir zahlen ja gerade in der gesetzlichen, gut, ich bin privatversichert, aber man zahlt natürlich auch die Kosten dieses Systems und internationale Versicherungen fangen bei 50 Euro im Monat an. Ich zahle gerade bei Hanse Merkur 400 mit einem Zahnzusatzversicherung. Ja, natürlich ist da nicht alles abgedeckt, ist immer die Frage, was du willst. Wenn du weißt, in deiner Familie sind die Gene so, dass du vielleicht Krebs kriegst, dann siehst du zu, dass das in der internationalen auch eben mit abgedeckt ist. Ja? Dann kostet das vielleicht nicht 50 Euro, kostet vielleicht 150 Euro. Aber da kann dir auch ein Versicherungsmakler mehr sagen. Aber auf jeden Fall kannst du auch hier wieder Geld sparen. Ja? Natürlich keine 220 Euro pro Jahr an den Rundfunk. Ne? Sind in 5 Jahren auch 1.100 Euro, kriegt man schon ein iPhone Pro Max oder ein MacBook Air mit M4-Chip. Ja? Oder man kann am Bahnhof mal einen Döner essen gehen. So, was haben wir noch? Reise nach Deutschland, ja. Ich habe meinen Vermieter in Kenia, das war auch ein Deutscher, der muss jetzt regelmäßig nach Deutschland fliegen, weil seine Eltern pflegebedürftig werden. Sein Vater kann kaum noch laufen, seine Mutter ist leider senil geworden. Das heißt, du musst überlegen, wenn du auswanderst, wie oft wirst du wahrscheinlich nach Deutschland fliegen. Und wenn du auf der anderen Seite der Welt bist, in Australien, geht das vielleicht ins Geld, weil du für jeden Flug hin, Flug, zurück, Flug insgesamt 2.000 ausgibst. Wenn du in Europa bleibst, ja, dann fliegst du eben von Spanien, was weiß ich, für 200 Euro. Und das ist zu berücksichtigen. Wenn du sagst, ich komme nur einmal zu Mutters Geburtstag oder zu Weihnachten oder so und mach da eine kleine Tour, okay. Aber wenn es sich vielleicht abzeichnet, dass du zum Beispiel Eltern pflegen musst oder andere Angehörige oder dass du geschäftlich viel zu tun hast, sollte das in die Kalkulation mit eingehen, damit du dich nicht dumm und dämlich für Airlines und Kerosin bezahlst. Dann Lebenshaltungskosten, das ist auch wieder die Frage, wohin auswandern? Es kommt darauf an, was du brauchst und willst. Ja? Der eine, der lebt vielleicht sehr sparsam und will nicht viel, der andere will aber eine Immobilie haben. Der will 100 Quadratmeter haben. Oder er braucht auch so viel, weil er 2, 3 Kinder hat. Ja? Das heißt, die Lebenshaltungskosten, da gibt es sehr viele Quellen, wo dann alles verglichen wird. Also nicht nur Mieten, aber auch einzelne. Es gibt da zum Beispiel eine Seite, die vergleicht dann, was das Bier in jedem Land kostet. Was ein paar Nikes kosten. Was Essen gehen kostet. Ja, sowas. Ja, ist ja dann sehr interessant, kann man googeln. Die Lebensqualität, was auch wieder persönlich ist, was möchte ich haben? Ja, einige sagen vielleicht, dieses oder jenes Land, das ist mir zu arm. Oder dieses oder jenes Land ist mir zu unsicher. Oder manche sagen, ich will schön warm haben. Andere sagen, ich will nicht den ganzen Tag schwitzen wie so ein Schwein. Ja, 30 Grad ist mir zu viel. 25 ist noch okay. Ja, oder einige gehen nach Skandinavien, weil ihnen da das Klima und die Natur gefällt. Wieder individuell. Ja, ich wiederhole mich ja andauernd. Dann Kriminalität. Was ich immer gerne mache bei Kriminalität, um das zu vergleichen, du googelst dir die Mordrate auf 100.000 Einwohner. Ja? Ja, einfach Mordraten. Dann sagst du Mordraten Südamerika, dann guckst du mal. Deutschland liegt ungefähr, ist vielleicht ein bisschen niedriger, bei 0,5 Morde auf 100.000 Einwohner. Brasilien, Kolumbien und Mexiko liegen bei 25. Das bedeutet, in diesen drei Ländern ist es 50 Mal wahrscheinlicher, ermordet zu werden, als hier auf dem Weihnachtsmarkt. So, und das ist dann natürlich nicht nur Mord, das ist Raub, das ist Erpressung. Und dann ist die Frage, gerade wenn du mit Kindern, willst du deine Kinder in so ein Umfeld bringen? Oder selbst, ja. Als ich in Brasilien war oder in Kolumbien, haben die Eingeborenen zu mir gesagt, lauf nicht so mit deinem Handy auf der Straße rum. Wenn du auf dein Handy guckst, dann gehst du zu irgendeinem Hauseingang und dann guckst du. Hier wird mir auch nie ein Handy. Klar, in Berlin gibt's das auch manchmal oder Taschendiebe, aber hier laufe ich einfach so die ganze Zeit rum, ja. Bin ja auch ein verdammter Influencer, der nur im Internet hängt, ja. Aber in anderen Ländern nicht. Ich weiß, in Barcelona, in London ist das auch so, dass die Handys geklaut werden. Aber es hilft dir auch nicht, wenn dir das in Brasilien passiert. Ja? Und dann, lasst euch sagen, die Apple Face ID ist nicht sicher. Die kommen darum rum. Die kommen auf eure Bank. Die kommen an eure Kryptos, wenn ihr die auf irgendeiner Börse habt. Wie bei Bison. Ja? Das ist eine ganze Industrie dort. Ich habe da auch Leute gesprochen, die es persönlich passiert ist. Gibt auch genug Leute im Internet, die es erklärt haben. Ja? Und es ist nicht sicher. Ja, man muss also wirklich aufpassen. Kriminalität. Ja, dann Korruption. Gerade natürlich auch, wenn man ein Business starten möchte, dort vor Ort. Ich habe in Brasilien einen Polizisten bestochen. 50 Euro. Und weil Brasilien schon so fortschrittlich digital ist, habe ich das mit der Visa-Karte bezahlt. Ja, nicht, weil ich etwas falsch... Ja, pass auf. Du kannst wirklich am Strand in Brasilien gehen, die Frau, die dich da massiert, zahlst du mit der Visa-Karte. Ich habe in 3 Monaten Brasilien nicht einmal Geld gewechselt. Und es gab nur eine einzige Situation, wo ich Bargeld brauchte, das war der Eisverkäufer. Der hatte kein Panel. Okay, so. Das ist so, Eisverkäufer, der am Strand rumläuft. So, auf jeden Fall, ich hab den bestochen, nicht für mich, sondern jemand anders hat ein Problem dort, weil ich da eben mit Brasilianern abhing und dann wollte er nicht, dass er dann zurückverfolgt wird, wenn das irgendein Deutscher ist, egal. Jedenfalls ein paar Wochen später habe ich dann meine Kreditkartenfirma angerufen und hat gesagt, pass auf, falsch buch ein Buch zurück. Dann hat es so ein paar Wochen gedauert, ja. Und weil der Wechselkurs sich verändert hat, bekam ich mein Geld zurück plus 5 Euro plus. Was will er machen, der Polizist? Ja? Soll er mich anzeigen? So, gut. Aber in Afrika kann es sein, dass sie dich anhalten, weil du weiß bist. Und wenn du weiß bist, bist du reich. Und dann sagen sie, 5 Euro. Einfach so. Ja, das kann passieren, das Kumpel passiert. Oder in Thailand... Viele, die dort sind, mieten sich so einen Roller, also kein Elektroroller, so wie so ein Benziner, um mobil zu bleiben, weil es ja günstig ist. Die Touristen werden nachts alle angehalten. Ja? Und hast du keinen Helm auf? Gibst du erstmal Strafe. Oh, du kommst bestimmt von der Party. Alkoholkontrolle. Und dann denken die sich auch gerne mal irgendwelche Alkohol-Promille-Limits aus. 0,5? Nö, das war letztes Jahr. Jetzt ist 0,0. 250 Euro, jetzt. oder Gefängnis. Ja, das ist dann kein schöner Abend. Ja, zwei Kumpels passiert. Ja, kein Helm. Da fährt keiner mit Helm. Ja, die Thais, die schicken da einfach weiter, den ziehen sie nicht raus. Die haben ja kein Geld. Ja, und wenn es ihm mal gut geht und einer sagt, oh mein Gott, der hat mich erwischt und ich habe ein Bier getrunken, geht 250, hat er seinen Monatslohn einfach in einer Nacht gemacht. Das kriegt der Staat nicht. Es geht direkt in die Tasche. Ja, gut, Kumpels haben das dann auf 25 runtergehandelt, weil die waren schon oft in Thailand. Die kennen die Preise. Ja. Ja, man kann natürlich auch einfach nicht betrunken fahren und einen Helm tragen, aber wem sage ich das? Ja. So, Korruption. Und dann gibt es online, kann jeder googeln, einfach eingeben, Korruptionsindex. Dann kannst du sehen, dann gibt es dann immer Rankings, welche Länder besonders korrupt sind und welche weniger. Ja, in die besonders korrupten geht da unsere Entwicklungshilfe, damit sich der Herrscher neue Bentleys kaufen kann. Von unserer Steuer natürlich. Ja. Gut, deutsche Entwicklungshilfe. Dann muss ich ein bisschen sputen, ich glaube, ich überziehe schon wieder. Die Dokumentation, habe ich gesagt, wenn du im Ausland lebst, dass du dem Finanzamt wirklich nachweist, wo du wann warst, denn das kannst du sonst später nicht mehr. Ja? Deshalb Dokumentation, 10 Jahre fürs deutsche Finanzamt, denn Beweisler. Nicht Unschuldsvermutung geht, nein, du musst beweisen, dass du unschuldig bist. Okay? Dann können diverse Steuern anfallen. Wie gesagt, für die Privatperson oder einfach einen Angestellten, der kommt daran vorbei. Aber wenn du zum Beispiel eine Firma hast, dann kann Wegzugsbesteuerung anfallen, Besteuerung bei Betriebsausgabe und bei mir wahrscheinlich auch Entstrickungssteuer, Entstrickung bei Betriebsvermögen. Ja, da ich eingangs sagte, ich bin kein Steuerberater, rede mit deinem Steuerberater darüber und der wird dir fachlich weiterhelfen. Dann, ich denke, einige von euch benutzen schon AI. Ja, da gibt es ja viele Alternative. Ich benutze am liebsten Grok, was Elon Musk gehört und zu dem Netzwerk X. Und dort kannst du einfach mal, du hast vielleicht schon Länder in Aussicht, wo du hingereist bist, die du magst, fragen, wann bin ich im Land XY steuerpflichtig? Dann liest du das durch. Wie hoch ist die Einkommensteuer? Wie hoch ist die Besteuerung von Kapitalvermögen in diesem Land? Wie hoch ist die Steuer auf Kryptogewinn? Und kriegst dort Antworten. Ja, also es ist sehr schön zusammengefasst. Ja, die Grok AI zum Beispiel wertet einfach 25 Quellen aus, dann sind da 20 Webseiten, nochmal 5 Beiträge von X. Du kannst auch selber die 25 Seiten durchlesen oder du lässt dir das zusammentragen. Grok ist kostenlos, kannst du im App Store auf dein Handy ziehen. Ja, und es gibt auch eine Website, kannst du also auch am Browser benutzen, am PC oder Laptop. Ja, auch ganz interessant, ich habe ein Video gesehen, da hat jemand die AI gefragt, ich glaube in diesem Fall war es ChatGPT, warum sollte man aus Deutschland auswandern? Sehr interessante Antworten, sehr überraschende, interessante Antworten, also wer AI nutzt, ja, der kann sich da schon mal informieren natürlich, die AI weiß auch nicht alles, wenn das falsche Quellen sind, die ausgewählt ist, ist auch falsch. Ich habe das auch mal festgestellt, ja. Da hat mir Gemini, ja, von Google, hat mir erzählt, das war letzte Woche, vor 2 Wochen, hat mir erzählt, der Gesundheitsminister in den USA heißt irgendwie Xavier so und so. Hä? Ist das nicht RFK, dieser Kennedy-Typ? Ja, es ist der Kennedy-Typ und schon seit ein paar Monaten. Aber die AI hatte Unrecht. Oder ich habe Grok auch einmal beim Lügen erwischt, weil die AI dazu programmiert ist, auch sozial erwünschte Antworten zu geben. Ja. Und also kann das auch nicht den Steuerberater ersetzen. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 2-mal gesagt, geh zum Steuerberater, aber ich sage es noch einmal. Bloß, wenn du dich hier schon informierst, dann siehst du vielleicht schon, dieses Land ist nicht geeignet. Oder dieses Land ist wahrscheinlich geeigneter und kannst dann bereits die richtigen Fragen dem Steuerberater stellen und der muss dir nicht alles von Anfang an erzählen. Ja? Ist ja auch so, wenn du zum Arzt gehst, googelst du vielleicht auch mal dieses und jenes Leiden und sagst, könnte das dies oder das sein? Und der sagt dann ja oder nein. Genau. So, dann habe ich, da wir ja hier nur eine Dreiviertelstunde haben und wahrscheinlich viele Fragen unbeantwortet sind und ich ja auch kein wirklicher Experte vom Auswandern bin, sondern ich bin ja noch nicht mal ausgewandert, ja, gibt es welche, die wirklich Ahnung haben oder die auch euch helfen können mit vielen Stunden Videos und auch viele aktuelle Videos auf YouTube, natürlich kostenlos. Das erste, das ist ein Rechtsanwalt mit Doktortitel, Dr. Tim Grenawald, ja. Der Name klingt englisch, weil er halb Ami, halb Deutscher ist. Also ich muss sagen, der macht einen sehr kompetenten Eindruck. Die Videos sind interessant. Du merkst auch, dass er wirklich die Gesetze genau vorliest, erklärt, für den Laien verständlich. Also ich kann es jedenfalls verstehen. Kann ich empfehlen. Seine Seite heißt Expats Global. Ja. Dann darunter Perspektive Ausland Podcast. Ja, 72.000 Abonnenten. Dann habe ich erklärt, staatenlos, Christoph Heuermann. Der ist auch sehr, ich würde sagen, berühmt, weil er da bei irgendwelchen ProSieben, TAF-Magazinen war und auch in den Medien gecovert wurde, weil er als junger Mensch bereits, sag ich mal, ausgewandert ist und nirgendwo Steuern zahlt. Ja, genau. Und dann, diese drei sind natürlich alle auf Deutsch. Dann noch ein sehr großer mit über 1 Million Abonnenten auf Englisch, Nomad Capitalist. Kann man gut verstehen, auch sehr schön gemachte Videos. Und ich denke, dass das viel Inspiration fürs Auswandern bringt und auch man doch einiges an Wissen, vor allen Dingen auch an Steuerwissen da mitnehmen kann. Ja, es gibt ja viele Mythen oder man denkt, das ist so und so, aber es ist nicht so, wenn man sich nie damit beschäftigt hat. Ja, nun fragen mich eben viele, ja Stefan, du willst auswandern, wohin? Na klar, was sollst du sonst fragen, wo geht's hin? Und ich sage, ich weiß noch nicht. Hauptsache raus, denn dann spare ich Steuern. Und ich werde vielleicht die ersten Quartale reisen, mir noch ein paar Länder angucken. Ich bin zwar schon ein bisschen gereist, aber es gibt ja noch viele interessante Orte. Und dann werde ich mich entscheiden. Ich muss mich noch nicht entscheiden. Ich werde also wahrscheinlich einige Zeit aus dem Koffer leben. Meine Arbeit mache ich dann mit Notebook und Handy so, ganz normal weiter. Und das wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren. Okay, lass mal gucken. Okay. Dankeschön. Danke.